In dem Augenblick, wo sich einzelne Akteure vor dem Hintergrund dieser Professionalisierung und dieses Wettbewerbs untereinander mehr als Sozialunternehmer sehen, umso mehr geht natürlich dann alles andere, was eigentlich aus dem Ehrenamt kommt, verloren.
Contalk. Herzlich willkommen, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute mit einem, ja, wie ich finde, sehr erfahrenen, sehr erfolgreichen Gast, nämlich Dr. Fichtmüller vom ASB Bundesverband. Und wir reden als Grobthema über die Fragestellung, Aussage, jedenfalls über das Thema vom Ehrenamt zur Organisation, wie Wachstum Kultur verändert. Ein Thema, wie ich finde, was für die gesamte Branche eben von hoher Relevanz ist, weil wir ja alle sehr auch von ehrenamtlichen Strukturen geprägt sind, beziehungsweise auch quasi diese gesamte Branche auch ehrenamtliche Strukturen braucht. Insofern bin ich sehr darauf gespannt, was Sie berichten können aus erster Hand und unter uns, wie man so schön sagt. Und ich sage ganz herzlich willkommen an Sie, lieber Herr Fichtmüller.
Recht herzlichen Dank, Herr Müller, für diese Einladung. Und ich soll, darf und möchte mich zunächst erst einmal den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle auch ganz kurz vorstellen.
Sehr gerne.
Mein Name ist Uwe Martin Fichtmüller. Ich bin inzwischen schon 61 Jahre alt, stamme aus dem Thüringischen und bin jetzt seit über 20 Jahren im Arbeiter-Samariter-Bund als Geschäftsführer aktiv. Davon 5,5 Jahre als Hauptgeschäftsführer beim ASB-Bundesverband und davor 16 Jahre als Landesgeschäftsführer in Sachsen und wiederum davor 11 Jahre beim Paritätischen. Das heißt also, wenn man es auf einen Nenner bringen will, ein Berufsleben nicht in Gänze, aber doch überwiegend und im größten Teil tatsächlich in der Wohlfahrtspflege, das heißt also in verbandlichen Strukturen und damit natürlich auch mit Entwicklungen konfrontiert, beziehungsweise ich habe Entwicklungen begleiten dürfen über diese doch inzwischen recht lange Zeit. Das heißt, ich habe 1993 den Weg nach Dresden gefunden, zum Paritätischen, lebe und wohne heute auch noch in Dresden, pendle aber inzwischen zwischen Dresden, Berlin und Köln hin und her der jetzigen Aufgabe geschuldet. Ja, soweit vielleicht eine ganz kurze Vorstellung meinerseits, vielleicht noch als Ergänzung. Ich bin kein Betriebswirt, sondern ich bin von Haus aus Sozialgerontologe, habe an der Universität Kassel studiert und auch dort promoviert. Das heißt, von Haus aus fühle ich mich, zumindest was die fachliche Sicherheit angeht, den Themen Altenhilfe und Pflege in besonderer Weise verbunden. Und das natürlich bis zum heutigen Tag, auch wenn die Themen vielfältiger und reicher geworden sind, insbesondere in einem solchen Verband wie dem Arbeiter-Samariter-Bund, wo der Bereich Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Katastrophenhilfe ja nochmal eine ganz eigene und eine ganz besondere Rolle spielt.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, auch ein bisschen für das Vorhanglüften, ja, was Ihre eigene Vita angeht. Jetzt hatten Sie gerade schon so ein paar Highlights in Anführungszeichen geschildert. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, Sie haben vorhin das Datum 1993 genannt. Wenn ich mal so die Frage stelle, was hat Sie denn eigentlich selber geprägt im Leadership? Gab es da irgendwie vom Elternhaus eine besondere Prägung? Gab es irgendwie in der frühen Berufssozialisation eine Person oder eine Organisation oder eine Situation, die Sie persönlich auch geprägt hat, quasi zu der Führungspersönlichkeit gemacht hat, die Sie heute sind? Und mit 61 Jahren, glaube ich, haben Sie da auch schon entsprechende Erfahrungen, dass ich auch so eine Frage stellen darf.
Naja, ich würde da tatsächlich etwas vor dem Leadership ansetzen, nämlich die Frage, was hat mich denn tatsächlich ausgerechnet in den Bereich der sozialen Arbeit geführt? Und das war, ich glaube, das kennen viele junge Menschen, im 18., 19. Lebensjahr eine Orientierungsphase. Das heißt, wo möchte ich denn tatsächlich hin? Was spricht mich an? Und das war tatsächlich ursprünglich das Thema Pflege, das Thema Krankenpflege, Altenpflege. Und so habe ich ganz am Anfang als ungelernter Hilfspfleger in der Pflege angefangen. Und wie das dann so ist, dann kommt irgendwann das Studium und dann bin ich tatsächlich 1993 irgendwann über eine Stellenanzeige des Paritätischen gestolpert, die einen Referenten Altenhilfe und Entgelte gesucht haben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade in Kassel soziale Gerontologie studiert.
Wenn ich da nochmal kurz, 93 war ja vor der sozialen Pflegeversicherung. Damals wurde schon interessant. Ja.
Ich habe genau zu dem Zeitpunkt hier in Dresden beim Paritätischen angefangen, als die Pflegeversicherung A in der Diskussion war und B dann verabschiedet wurde. Und insofern würde ich sagen, neben der Erstsozialisation im Pflegebereich, das hat mich in der Tat sehr stark geprägt, hat meine verbandliche Sozialisation beim Paritätischen stattgefunden und das prägende Erlebnis schlechthin tatsächlich, Sie sprechen das richtigerweise und zutreffend an, die Einführung der Pflegeversicherung. Das heißt, die ersten Gesetzesentwürfe, die Gesetzesverabschiedung und dann tatsächlich Rahmenvertragsverhandlung, Entgeltverhandlung, Umstellung, all das, ja, was seinerzeit auf der Tagesordnung gestanden hat. Und wenn ich mir heute und auch im Laufe der Jahre so die vielen, vielen SGB-11-Änderungsgesetze anschaue, dann erinnere ich mich natürlich auch an diese Zeit zurück. Und ja gut, daran merkt man natürlich auch, dass man nicht mehr der Jüngste ist, sondern dass man in der Tat eine relativ große Zeitspanne, zumindest was das eigene Leben angeht, das eigene Berufsleben angeht, überblicken kann. Wenn Sie Leadership ansprechen, so würde ich sagen, ja, natürlich haben mich die unterschiedlichsten Führungspersönlichkeiten ganz am Anfang sehr geprägt, ob das der damalige Landesgeschäftsführer war. Und ich bin dann als junger Mann doch relativ schnell in die Situation gekommen, eine Abteilungsleitung übernehmen zu dürfen. Und es folgte dann irgendwann die stellvertretende Landesgeschäftsführung mit natürlich zunehmend mehr Führungsaufgaben. Und das, was ich heute im Jahr 2026 sagen kann, es war ein Prozess des Lernens, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch des schmerzhaften Lernens, was ja die eigenen Kompetenzen angeht. Und das heißt, dass man natürlich als Führungskraft nicht fertig ist, nicht fertig zur Welt kommt, sondern dass es in den unterschiedlichsten Kontexten, in denen man unterwegs ist, von einem abverlangt, lernfähig zu sein, damit natürlich auch kritikfähig zu sein. Und nach den vielen Jahren würde ich heute sagen, es ist noch immer ein Lernprozess. Und ich vermute mal, er wird auch bis zum Ende der Berufstätigkeit nicht abgeschlossen sein.
Wohl wahr. Die Vermutung würde ich teilen. Vielen Dank schon mal für diese Insights. Ja, wenn wir mal auf die Organisation ASB blicken, dann hat die ja sozusagen auch mit Ihnen eine Prägung jetzt erfahren, ja, seit einigen Jahren, aber auch quasi vor Ihnen. Ja, ich weiß, das ist hart, aber wenn ich das mal so sagen darf, gab es ja den ASB schon. Wenn Sie mal so eine kurzen Einblick in die DNA des ASB geben, ja, was hat denn den ASB besonders geprägt oder wie würden Sie sagen, wodurch unterscheidet sich denn der ASB auch von anderen Organisationen so in der Prägung, in der vielleicht auch Genese und Entwicklung?
Ja, ob er sich unterscheidet von anderen, das können, glaube ich, nur andere beurteilen. Das, was den ASB prägt und das zeigen uns unterschiedlichste Studien, die wir im Laufe der Jahre auch immer wieder einmal durchführen lassen haben, hier insbesondere vom Rheingold-Institut aus Köln. Das heißt also auch eine eher tiefenpsychologische Betrachtung. Was macht denn den ASB tatsächlich im Kern aus? Und da ist etwas, und das kann ich so bestätigen, was mir sehr stark aufgefallen ist, als ich zum ASB in der Hauptamtlichkeit gekommen bin, ich war vorher auch schon ehrenamtlich im ASB engagiert, ist tatsächlich so etwas wie eine familiäre Atmosphäre, so etwas, das können Sie nur schwer beschreiben, sondern das müssen sie erleben. Das heißt, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Begegnen auf Augenhöhe und das, was uns immer wieder über die Jahre vom Rheingold-Institut bestätigt wurde, nicht zuletzt 2024 bei unserer letzten Engagementstudie. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr professionell, ist eine Anpackermentalität. Also deshalb ist dieser Slogan, den wir vor über 16 Jahren neu gesetzt haben, wir helfen hier und jetzt. Vorher hatten wir den Slogan, helfen ist unsere Aufgabe, glaube ich, sehr, sehr zutreffend. Und dieses Besondere, diese familiäre Atmosphäre, dieses Begegnen über Verbandshierarchien hinweg auf Augenhöhe, können wir regelmäßig alle 3 Jahre bei unseren Bundesübungen für den Bevölkerungsschutz auch sehr gut beobachten. Das heißt, da wird das sehr greifbar, da wird das sehr erlebbar. Und wenn man den ASB, wenn sie nach der DNA fragen und wenn sie natürlich danach fragen, ich wäre noch nicht so vermessen nach 5,5 Jahren in der Hauptgeschäftsführung, dass ich dort schon in irgendeiner Weise prägend gewesen sein könnte. Ich vertrete immer die These, dazu brauchen sie mindestens 10 Jahre. Um tatsächlich Kultur beeinflussend oder mitgestaltend sich bemerkbar gemacht zu haben. Da muss man natürlich tatsächlich auch auf die Persönlichkeiten zurückblicken, die diesen Verband, und dabei spreche ich hier vom Bundesverband, maßgeblich geprägt haben. Und das ist unser Präsidiumsmitglied und ehemaliger Bundesgeschäftsführer Wilhelm Müller, der in den 60er Jahren die Bundesgeschäftsstelle in Köln aufgebaut hat. Ich sag mal so, aus dem Nichts und dann über die Jahrzehnte, und er war meines Erachtens 34 Jahre Bundesgeschäftsführer und damit natürlich kulturprägend für den ASB in seiner Gesamtheit, insbesondere in den Jahren nach 1990, als in Ostdeutschland die Samariterorganisation wieder neu gegründet wurde und damit der Verband sich insgesamt natürlich auch nochmal ganz erheblich verändert hat. Und das ist eine Persönlichkeit, die bis heute prägend ist und natürlich auch einen ganz wesentlichen Maßstab für all diejenigen darstellt, die nach ihm gekommen sind.
Ja, erstmal herzlichen Dank auch für diese Insights sozusagen. Wenn ich das alles richtig historisch einordne, ist der ASB ja eine Organisation, die eben aus dem Ehrenamt entstanden ist ursprünglich und heute auch eine ja doch große professionelle Organisation ist. Wenn Sie auf die Zahlen blicken, wie viel Ehrenamtliche engagieren sich heute im ASB und wie viel Hauptamtliche?
Also wir haben natürlich inzwischen ein deutliches Übergewicht der hauptamtlich Beschäftigten. Das heißt, wir sprechen von 20.000 ehrenamtlich Engagierten im Verband. Und wir sprechen von etwa 50.000 hauptamtlich Beschäftigten. Und das hat natürlich ganz deutlich etwas damit zu tun, dass der Pflegebereich inzwischen der mitarbeitenden stärkste Bereich ist. Das heißt, die stationäre Pflege, die Tagespflege, die ambulante Pflege ist tatsächlich ein sehr großer Bereich in unserem Verband, gefolgt von der Kinder- und Jugendhilfe. Und dann gefolgt vom Bereich Bevölkerungsschutz, also hier insbesondere vom Rettungsdienst. So, und das sind alles Arbeitsbereiche oder Betätigungsbereiche, die entgeltfinanziert sind, die stark reguliert sind. Und das sind Arbeitsbereiche, in denen typischerweise Menschen hauptberuflich tätig sind. So, und das heißt also, das Wachstum an dieser Stelle hat, wenn ich den gesamten Zeitraum überblicke, natürlich auch zu einer Veränderung der Organisation geführt.
Inwiefern? Was hat sich da verändert?
Naja, Sie können das sehr deutlich beobachten an den Stellen, dass der Verband sich insgesamt, ich will es jetzt mal so sagen, professionalisiert hat. Das heißt, vor über 20 Jahren, oder es dürfte schon 26 Jahre sein, hatten wir im Verband eine große Satzungsdiskussion und auch Governance-Regeln, wie wir sie heute nennen würden, wir nennen sie ASB-Bundesrichtlinien, wo wir noch einmal ganz genau sortiert haben, was sind genau die Aufgabenbereiche der hauptamtlich Beschäftigten jetzt auf Verbandsebene und was sind die Aufgaben der Ehrenamtlichen, insbesondere hier mit Blick auf die Vorstände, nämlich ganz klar zu sagen, die strategische Führung des Verbandes obliegt den Vorständen, also dem Ehrenamt, und die operative Führung den hauptamtlich Beschäftigten, also hier insbesondere den Geschäftsführungen, und dass die Geschäftsführungen die Vorstände in ihrer Arbeit, das heißt also in der Führung der Verbände und auch in der strategischen Weiterentwicklung zu unterstützen haben. Auch ein ganz klares Bekenntnis seinerzeit, Trennung von Haupt- und Ehrenamt, nämlich dass jemand, der hauptamtlich beim ASB beschäftigt ist, kein Ehrenamt in der gleichen Organisation, also sprich im Vorstand, innehaben kann, dass es einen Ehrenkodex gibt und vieles anderes mehr. Und ich denke, das war seinerzeit ein ganz deutlicher Ausdruck von einem Entwicklungs- und Professionalisierungsprozess, sprich also, dass auch Aufgaben nochmal ganz klar abgegrenzt und definiert wurden, dass Rollen klar beschrieben wurden. Und ich glaube, das ist in einem solchen Verband natürlich auch erforderlich. Und es ist ein Unterschied, ob Sie eine kleine Organisation sind, also ein Ortsverband, der so wichtig und so ehrenwert wie das ist, nur in der sanitätsdienstlichen Absicherung tätig ist und damit natürlich auch im täglichen Handel stark vom Ehrenamt insgesamt geprägt ist, oder ob Sie ein Regionalverband, der einen Jahresumsatz von 25 oder 30 Millionen Euro hat und Verantwortung für 700 Mitarbeitende trägt. Und das klar zu unterscheiden und vor allen Dingen beidem gerecht zu werden, weil das ist natürlich immer die Gefahr bei Professionalisierungsprozessen, so zumindest meine Einschätzung, dass zu sehr auf die hauptamtlichen Tätigkeiten, also sprich auf die Betätigungsfelder geschaut wird, die entgeltfinanziert sind und eben halt auch einen großen Teil an Mitarbeitenden binden. Und dabei eben halt nicht zu vergessen, wo der Verband herkommt, was den Verband prägt, geprägt hat und auch weiterhin prägen sollte, nämlich dies nicht nur sozialwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich zu betrachten, sondern die Betätigung im freiwilligen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich dabei nicht zu vergessen.
Ja, vielen Dank. Das finde ich sehr spannend, zumal wir die Folge ja auch unter die Überschrift gestellt haben, vom Ehrenamt zur Organisation, wie Wachstum Kultur verändert. Das würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen schärfen wollen. Also Sie haben ja die Wachstumsprozesse, Sie haben die Professionalisierungsprozesse, Sie haben gerade auch ausgeführt, was eigentlich die Trennung von Ehrenamt und hauptamtlichen Strukturen auch in innerer Verfasstheit für die eigenen organisationalen Gliederungen auch im Konkreten bedeutet. Ja. Wie würden Sie das denn beschreiben? Worin macht sich das denn fest, dass Wachstum Kultur verändert hat, also quasi in diesem Spannungsfeld von der ehrenamtlichen Entstehungsgeschichte vom großen Bogen 1888 bis jetzt? Wie würden Sie das vielleicht in dem Maße, dem Sie es jetzt überschauen können, machen wir es realistisch? Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat da Wachstum Kultur verändert?
Ich habe vorhin versucht zu beschreiben, was den ASB im Kern, als Sie nach der DNA gefragt haben, denn tatsächlich so eigen macht, so besonders macht. Und wenn ich dann darauf abgestellt habe, dass mir dabei zwei Stichworte, die, wie gesagt, auch mehrfach bestätigt worden sind, also nicht nur meine persönliche Wahrnehmung sind, sofort einfallen, dann ist das die familiäre Atmosphäre und dann ist das diese Anpackermentalität. So, und diese familiäre Atmosphäre und diese Anpackermentalität ist natürlich etwas sehr Kennzeichnendes, wenn Sie gerade am Anfang einer solchen Entwicklung stehen. Das heißt, Menschen haben eine Idee, dass sie in dieser Welt etwas bewegen wollen, finden sich zusammen und fragen nicht zuerst danach, was darf ich denn monetär davon erwarten? Das heißt, es ist keine Unternehmung im klassischen Sinne, sondern es ist ein Engagement im klassischen Sinne, das nicht von Erwerbstätigkeit und Lohn und Brot geprägt ist, sondern man will in der Welt etwas verändern. So, und dieser Moment des Anfangs und des Aufbruchs, glaube ich, der jeder sozialen Initiative eigen ist, produziert natürlich oder bringt natürlich auch so etwas wie, sonst würde es ja nicht entstehen, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl hervor, das einen dann letztendlich auch in die Aktivität, ins Handeln trägt. Insofern ist es zunächst erstmal nicht verwunderlich, dass das auch etwas war, was den ASB geprägt hat. Was bemerkenswert ist, dass der ASB sich dieses über die Jahrzehnte tatsächlich erhalten konnte. Weil in dem Augenblick, wo sie Angebote aufbauen, die sich in einem wie auch immer gearteten Markt bewegen, wo sie ein Wettbewerber unter vielen Wettbewerbern sind und dann noch in einer Zeit, wo auch sicherlich durch äußere Anlässe eine Professionalisierung regelrecht erzwungen wird und sie dann in den Modus kommen, ich sage es jetzt mal so, einer Technisierung der Leistung. Also sie fangen an, Prozessbeschreibungen auf den Weg zu bringen. Das heißt also, sie kommen aus den unformalen Zusehens in das Formale. Und es gibt nicht wenige, die mit Blick auf die soziale Arbeit sagen, dass diese Art der Technisierung und Formalisierung dem Ursprungsanliegen, nämlich dass soziale Arbeit immer Beziehungsarbeit ist, dass dieser Ansatz faktisch durch diese Technisierung konterkariert wird. Das heißt also, umso mehr Regeln und umso mehr Regularien sie sich geben, die sie sich aber geben müssen, umso mehr besteht natürlich die Gefahr, dass das Familiäre und das Anpackende, wenn ich jetzt beim ASB bleibe, verloren geht. Und nun könnte man darüber nachdenken, warum ist es nicht verloren gegangen? Ich bin nur froh, dass es uns bisher nicht verloren gegangen ist, wenngleich es sicherlich auch in der Geschichte des ASBs immer wieder Situationen gegeben hat, wo zumindest es drohte, uns verloren zu gehen. Und dann haben wir gleichzeitig ja unter der Überschrift Ökonomisierung des Sozialen ja auch eine Entwicklung in der Sozialwirtschaft insgesamt, wie ich meine, sehen müssen, sehen können. In dem Augenblick, wo sich einzelne Akteure vor dem Hintergrund dieser Professionalisierung und dieses Wettbewerbs untereinander mehr als Sozialunternehmer sehen, umso mehr geht natürlich dann alles andere, was eigentlich aus dem Ehrenamt kommt, verloren. Und wie gesagt, ich glaube, ohne dass das gezielt gesteuert gewesen wäre, weil Kulturentwicklung kann man sicherlich gestalten, aber ich glaube nicht, dass man Kulturentwicklung gezielt herstellen kann, wie ein Auto oder ein Brötchen in der Backstube.
Ja, ich glaube schon, man kann die herstellen, allerdings weiß man nie so genau, was am Ende wirklich bei rauskommt und was dann auch gelebte Praxis ist.
Ja.
Ja. Aber man kann zumindest Rahmenbedingungen und Leitplanken und Impulse geben. Hochspannend. Was heißt das denn aus Ihrer Sicht oder welche Anforderungen ergeben sich denn daraus eigentlich für Führungspersönlichkeiten im Leadership? Also Sie haben ja so ein paar kulturprägende Aspekte jetzt gerade genannt, ne? Also dieses Thema familiäre Atmosphäre, die der ASB auszeichnet, oder auch das Thema Anpackermentalität und auf der anderen Seite so diese ganze Fragestellung der Professionalisierung, der Prozessbeschreibungen und das Spannungsfeld zwischen Interessen von Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit. Was heißt das denn eigentlich fürs Leadership?
Fürs Leadership? Also ich könnte jetzt sagen, es ist relativ banal.
Jetzt bin ich gespannt.
Naja, es ist relativ banal dahingehend, dass die vermeintlich banalen oder trivialen Dinge bei genauer Betrachtung dann doch nicht so selbstverständlich sind. Ja, was heißt das? Also aus meiner Perspektive heißt das, dass wir, und das machen viele andere Organisationen auch, sich natürlich die Frage stellen müssen, könnte ich sagen, im Sinne eines Mission Statements, wer sind wir denn eigentlich? Woher kommen wir? Und ich sage das jetzt etwas flapsig, warum braucht die Welt ausgerechnet uns? Und da habe ich nicht eine relativ, sondern eine sehr eindeutige Antwort, nämlich, dass wir kein Profitunternehmen sind, dass wir kein Profit Center sind. Natürlich müssen wir schwarze Zahlen schreiben, ganz klar. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber sich in der Organisation darüber im Klaren zu werden, wer man ist und warum es die eigene Organisation tatsächlich braucht. Das heißt also, welches ist tatsächlich unsere Mission? Und dabei natürlich zu klären, dass unsere Mission natürlich ist, als Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation Menschen, die in Not geraten und Menschen, die unserer Unterstützung bedürfen, diesen Menschen zur Seite zu stehen. Und wenn ich das einmal komplett durchdekliniere, heißt das eben halt nicht zuerst zu fragen, wird das finanziert, sondern die erste Frage ist nach der Not und nach dem Unterstützungsbedarf der Menschen. Ich will jetzt nicht so weit gehen und will, weil das bei uns im Verband immer wieder mal diskutiert wird, inwieweit die Bezeichnung des Samariters für einen nicht konfessionellen Verband so glücklich ist. Ich glaube aber in der Tat, ohne dort irgendwelche konfessionellen Anleihen machen zu wollen, dass dieses Bildnis doch sehr zutreffend ist und es auf den Punkt bringt. Und wenn Sie in die Geschichte des ASBs schauen, wir helfen hier und jetzt, helfen ist unsere Aufgabe oder zu einer anderen Zeit zur ersten Hilfe bereit. Und ganz am Anfang war der Slogan auch eine Anlehnung, Ede sei der Mensch hilfreich und gut. Und dieses Bildnis, nämlich ich sehe jemanden, der verletzt im Straßengraben liegt und alle anderen gehen vorbei. Und ich helfe demjenigen, bringe ihn in die Herberge und sage dann noch, wenn das Geld nicht reicht, jetzt mal arg vereinfacht gesagt, schieße ich auch nochmal nach. Das heißt, ich frage nicht danach, ob ich es bezahlt bekomme. Natürlich könnte man sagen, welch eine weltfremde Position in der heutigen Zeit. Aber man muss, glaube ich, sehr deutlich sagen, dass das Bild nicht so verkehrt ist, weil mein klassisches Beispiel ist immer die Finanzierung der Hospize in Deutschland. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Jahrzehnte es gedauert hat, bis es zu einer Regelleistung nach dem Sozialgesetzbuch geworden ist, so war es auch da, da stand die Not am Anfang. Es gab engagierte Menschen und über einen langen, langen Zeitraum die alleinige Spendenfinanzierung. Spendenfinanzierung ist ja heute noch anteilig geblieben. Und das ist eigentlich mein Bild zu sagen, sich darauf zu besinnen. Das ist unsere Aufgabe. Natürlich im Bereich der Wohlfahrtspflege und auch des Bevölkerungsschutzes mit übertragenen Aufgaben aktiv zu sein. Das heißt also diesen professionellen Teil zu bedienen, aber darüber hinaus eben halt den Ehrenamtsbereich nicht zu vernachlässigen. Und da ist unser Ansatz im Verband von ganz einfachen Formen, dass wir vor vielen Jahren ein Format eingeführt haben, das nennt sich Freiwillige des Monats, dass wir im Verband jeden Monat tatsächlich eine Freiwilligeninitiative auszeichnen. Ob das der Besuchshundedienst in Ingolstadt ist, ob das die Besuchsomas und Opas in Görlitz sind oder ob das ein Besuchsbegleit- und Betreuungsdienst für demenziell Erkrankte in Königs Wusterhausen ist, ob das eine Repairwerkstatt im Umland von Berlin ist und so weiter und so fort. Dieses Ehrenamt auch im Verband und darüber hinaus nicht nur zu ehren und zu würdigen, sondern es eben halt auch sichtbar zu machen. Und dass wir vor Jahren ein Programm seitens des Bundesverbandes aufgelegt haben, um Ehrenamtskoordinatoren, also diese Stellen zu fördern, damit so etwas aufgebaut wird. Das haben wir jetzt vor einem Jahr nochmal ganz erheblich ausgeweitet. Das heißt, dass wir nicht unbeträchtliche Mittel seitens des Bundesverbandes genau auch für dieses Thema bereitstellen, weil auch unsere Engagementstudie doch nochmal sehr deutlich den Finger in die Wunde gelegt hat, so könnte ich das sagen. Etwas, das uns vorher auch schon bekannt war, nämlich dass Ehrenamt natürlich auch Strukturen braucht, dass Ehrenamt Unterstützung braucht, dass Ehrenamt Begleitung braucht. Also wenn ich jetzt in dem tätigen Ehrenamtsbereich bleibe, das heißt, natürlich ist Ehrenamt bei uns Vorstandsarbeit, aber es ist eben halt auch ganz praktische Arbeit, ganz praktische Hilfe in den Ortskreis- und Regionalverbänden.
Okay, spannendes Spannungsfeld, hätte ich beinahe gesagt, fürs Leadership, für Menschen, die Verantwortung auch übernehmen im ASB-Organisationen, ASB-Kontexten. Vielleicht zum Abschluss, auch das ist Sitte und Brauch in diesem Podcast, der Blick in die Glaskugel. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Frage der, wie soll ich sagen, historischen Genese, auch die Frage im Hier und Jetzt beantwortet oder eruiert. Also was heißt das eigentlich, eine Organisation zu führen, die eben stark aus der Ehrenamtlichkeit kam, auch mit hauptamtlichen Strukturen. Sie haben ja vorhin die Zahlenrelation auch genannt, 20.000 Ehrenamtliche versus 50.000 Hauptamtliche, auch mit den ganzen Entwicklungen und dergleichen. Wenn man jetzt mal den Blick in die Glaskugel wirft, haben wir ja quasi perspektivisch wahrscheinlich nicht nur ausschließlich ehrenamtliche und hauptamtliche Strukturen, sondern wir haben ja wahrscheinlich auch KI und Robotik vielleicht als drittes Feld, ja. Was heißt das eigentlich für die Zukunft, ja, wenn eben neben ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren auch immer mehr und zunehmend KI und Robotik als quasi dritte Dimension auch im ASB Einzug halten? Wie würden Sie das beschreiben? Was denken Sie, was kommt da auf uns alle zu?
Ach, Sie haben schon richtigerweise gesagt, uns fehlt der Blick in die Glaskugel. Also ich würde mit Blick auf Robotik und mit Blick auf KI zunächst erst einmal sagen, es verändert meines Erachtens, wenn ich jetzt mal bei dem Ausgangsthema bleibe, weniger an dem Verhältnis von Ehrenamt und Hauptamt. Dabei betrachte ich KI tatsächlich und so in diesem technischen Bereich. Und das erleben wir ja alle miteinander tagtäglich und ist bei uns im Verband wie auch in anderen Verbänden ein ganz großes Thema jenseits, ich nenne das jetzt mal so, dieser kleinen Alltagsspielereien, die, glaube ich, heute jeder auch schon ausprobiert hat, ChatGPT, Mistral oder mit welchem Tool auch immer, sich seinen eigenen Büroalltag zu erleichtern oder anfragen. Ich glaube, das wird, was einzelne Prozesse angeht, und das, denke ich, ist ansatzweise auch schon erlebbar, werden wir einen ganz erheblichen Professionalisierungsschub erleben. Wir werden aber auch gleichzeitig, wie das so das Wesen von Technik ist, auch eine weitere Arbeitsverdichtung erleben. Weil wenn wir meinen, und ich mache das mal an einem anderen Beispiel fest, Corona hat uns ja doch zumindest die meisten, also insbesondere auch diejenigen, die eher sich im Büroalltag bewegen, Corona und die Einführung von Online-Tools, mit denen wir jetzt auch miteinander kommunizieren, hat ja vermeintlich und vielleicht auch tatsächlich an vielen Stellen zu einer Erleichterung geführt, aber es hat unterm Strich zu einer enormen Arbeitsverdichtung geführt. Und wenn ich mir anschaue, wenn wir mit den Tools, die wir zur Verfügung haben und vielleicht auch zukünftig zur Verfügung haben werden, schneller auf Daten zurückgreifen können, schneller mit Daten arbeiten können oder auch schneller Konzepte erstellen können. Konzept, wo vielleicht früher jemand eine Woche dran gesessen hat, was ich innerhalb von wenigen Sekunden zumindest als Rohentwurf vorliegen habe, dann ist das sicherlich auf den ersten Blick eine Erleichterung. Es ist aber gleichzeitig auch eine Arbeitsverdichtung und es gibt natürlich auch berechtigte Diskussionen darüber, inwieweit wir elementare Fähigkeiten und Fertigkeiten dadurch auch verlieren. Es gibt immer dieses klassische Beispiel Einführung der Navigationsgeräte vor 20 oder 30 Jahren. Und es gab da ja eine sehr schöne Untersuchung, glaube ich, an Londoner Taxifahrern, die dann mit der Zeit tatsächlich ihr normales Orientierungsvermögen so ein Stück weit eingebüßt haben. Aber gut, das ist alles spekulativ. Das sind sicherlich die Dinge, die man immer mit bedenken müssen. Ja, und ich glaube, KI wird unseren Arbeitsalltag, sofern man es zu nutzen weiß und sofern man auch die Tools einsetzt, grundlegend verändern. Was Robotik angeht, und natürlich gehen dann Robotik und KI natürlich auch Hand in Hand, da bewegen wir uns, glaube ich, noch mehr in einem spekulativen Bereich, weil Robotik, das erleben wir ja, also wenn Sie es am Wochenende die Nachrichten angeschaut haben mit diesem Halbmarathon, wobei das fand ich persönlich dann etwas skurril, da habe ich so gedacht, naja, ein Auto als Maschine würde ich auch nicht gegen Menschen antreten lassen beim Halbmarathon, aber sei es drum. Und ich glaube, ja, da ist die Welt im Moment gerade in einer großen Veränderung und es wird sicherlich Arbeitsbereiche geben, insbesondere da, wo wir zunehmend an Personalknappheit leiden, wo das für den einen oder anderen zur Option werden könnte. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, im Moment bewegen wir uns zumindest in Deutschland an der Stelle, es mögen wir alle verzeihen, noch eher im Stadium des Experimentierens und der Spielereien, die, glaube ich, ganz interessant sind und an der einen oder anderen Stelle auch hilfreich, aber das Arbeitsleben im Moment noch nicht derart verändern, dass wir sagen, wir können tatsächlich Robotik in der Pflege zum Beispiel einsetzen bei der Übernahme von Alltagsaufgaben. Aber ich glaube auch, die Not, die wir haben in den Einrichtungen und Diensten, und die wird nicht kleiner, wird letztendlich auch dazu führen, dass wir auf diese Dinge zurückgreifen und zurückgreifen müssen. Und ich bin gespannt, und da gibt es durchaus unterschiedliche Perspektiven darauf. Die eine Perspektive ist, glaube ich, eher angstbesetzt, dass man sagt, dass dieses Wesen der sozialen Arbeit, nämlich das Beziehungsarbeit Mensch zu Mensch, verloren geht. Aber man muss natürlich auch die Zugewinne sehen. Also ich denke, es bleibt spannend, und das, was für soziale Organisationen, Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen und letztendlich auch für die Führung dieser Organisationen gilt, sich mit diesen Themen offensiv auseinanderzusetzen und ich glaube auch, soweit das möglich ist, Erprobungs- und Experimentierräume zu eröffnen, um wirklich eigene Erfahrungen zu machen und nicht als Getriebene durch die Welt zu gehen, sondern im Idealfall selber Mitgestalter und Mittreibender zu werden, mit allen Chancen und mit allen Risiken.
Danach kann nichts mehr kommen, lieber Herr Dr. Fichtmüller. Vielen Dank für diese Einschätzung. Da gerade bei der letzten Aussage rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe mich ja sehr lange damit beschäftigt, habe ein Buch geschrieben zum Thema Relevanz im KI-Zeitalter. Und das ist einer meiner Thesen, ja, nämlich, dass man sich in der Tat da nicht klein machen soll und nicht quasi alles der KI übertragen nach dem Motto, die wird es schon richtig machen, sondern dass man selber auch agieren soll und muss und dazu eben ja eine Rahmung, ein Framework, einen Zukunftskompass sozusagen braucht, den ich da auch dargestellt habe. Ich glaube, das wird hochspannend, auch und gerade für die soziale Arbeit und in dem Kontext natürlich auch für den ASB. So wie Sie das heute hier und jetzt dargestellt haben, glaube ich, ist in der langen Historie des ASB ja schon viel gelungen. Insofern bleiben wir, wie sagt man so schön, zukunftsmütig, dass auch das gut gelingt. Ich glaube aber, das ist wirklich eine große Aufgabe, insbesondere das Thema KI und Robotik auch gut zu gestalten und gerade im Leadership dafür auch Orientierung und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das eben auch gelingt. Ich sage für heute hier und jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, einzutauchen in Ihre Gedanken und in die Organisation des ASB. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Müller, für die Gelegenheit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Sie fanden es sehr erhellend und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt ConTalk, Menschen die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Soziale. ConTalk.
Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli, Vorbestellungen ab jetzt möglich.